Deutschlandfunk, Kultur heute.
Menschen sind keine Mittel, sondern Zwecke an sich. Sie haben Freiheit und Würde. Das klingt recht selbstverständlich und ist doch in vielen Teilen der Erde längst nicht Wirklichkeit. Was Immanuel Kant nämlich, der deutsche Philosoph, da vor 300 Jahren gedacht und verbreitet hat. Der Königsberger Philosoph hat den Menschen befreit, ihm Rechte zugesprochen. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die liberale Demokratie, wie wir sie kennen, eine Gesellschaft der Gleichberechtigten, auf den aufklärerischen Gedanken Kants fußt. Aber gilt das auch überall? Gilt es global? Wie verengt war vielleicht Kants Blick selber? Das habe ich den Philosophen Sven Bernecker gefragt. Er lehrt in Köln an der Universität und hat in der vergangenen Woche auf dem großen Kant-Kongress in Bonn gesprochen. Kurz, Kant vollzieht ja eine Wende vom erkennbaren Objekt zum erkennenden freien Subjekt.
Ich denke, das kann man so unterschreiben. Kant rückt erstmals den Menschen als freies und moralisch handelndes Wesen in den Mittelpunkt. Das ist also ein Wesen, das nicht gesteuert wird von äußeren Einflüssen oder göttlichen Gesetzen. Und er betont die Vernunft, dass sie es ist, die den Menschen ausmacht und nimmt eben den Menschen auch dafür in die Pflicht. Und genau das wird mit diesem etwas sperrig klingenden kategorischen Imperativ ausgedrückt. Der Imperativ, der sagt, handle so, dass die Maxime der Handlung zu einem allgemeinen Gesetz werden kann. Und wer dann eben ein autonom moralisch handelndes Wesen ist, dem gebührt Würde. Und diese Idee eines würdevollen Wesens, dass wir Menschen sind, die ist eben auch die Grundlage für Menschenrechtsdokumente wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder den ersten Artikel unseres Grundgesetzes. Dahinter steckt die Idee, dass wir nicht nur Mittel sind, sondern dass wir Zwecke an sich selbst sind. Das ist es, was die Würde ausmacht. Wir sind also nicht zu instrumentalisieren oder wir sollten nicht instrumentalisiert werden, sondern sind der autonomen und moralischen Urteilsbildung fähig. Und das macht unsere Besonderheit aus, das macht auch unseren Schutz aus. Aber damit ist eben auch eine Verantwortung verbunden in dem aufklärerischen Gedanken, dass man Mut haben soll, sich seines Verstandes zu bedienen und aufgerufen ist, zu einer Gesellschaftsordnung beizutragen, die friedvoll ist und in der Menschen sich selbst als Zwecke auch realisieren können.
Das ist der Witz von dem Imperativ, dass er so eine Art reziprokes Anwendungs- und Anerkennungsverhältnis zum Ausdruck bringt. Jetzt gibt es in jüngster Zeit ja auch Forschungsgruppen, die sich mit dem Rassismus oder Antisemitismus oder sagen wir der eingeschränkten eurozentristischen Sicht, zeitbedingten Sicht Kants befassen. Lässt sich auch unter dem Eindruck von Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, vielen autoritären Regimen in der Welt, lässt sich sein Universalismus, wie Sie es gerade auch ausgeführt haben, Menschenrechte, Völkerrecht und so weiter, ohne weiteres auch auf, sagen wir, traditionale Gesellschaften oder autoritäre Gesellschaften anwenden?
Sie sprechen da diese Debatte eben an, die entbrannt ist, nicht erst gestern. Dem Anspruch nach müssten die universellen moralischen Ansprüche eigentlich für alle gelten. Die Frage ist, ob damit aber nicht implizit die koloniale Machtstellung Europas legitimiert wird. Denn er ist natürlich eurozentristisch, keine Frage. Kant war eurozentristisch. Ob er also wirklich die Grundlage für einen Postkolonialismus hergibt, die kantische Philosophie, das ist die Frage. Ob er letztlich sind das zwei verschiedene Gesichtspunkte. Der eine Gesichtspunkt ist der Eurozentrismus, auch ein gewisser Rassismus, der sich in Kants Werk findet. Der andere ist der Anspruch der Vernunft, über alle Menschen und über alle Kontexte hinweg die Normen aufstellen zu können. Und die Frage ist, ob das möglich sei, ob er also doch noch ein Kind seiner Zeit ist oder ob nicht auch der Universalismus, für den er und für den insbesondere seine Moralphilosophie steht, ob darin nicht versteckt ein Eurozentrismus, ob da nicht ein Eurozentrismus drinsteckt. Denn diese Idee des Universalismus ist eben mit Kant und aus Europa dann in die Welt gedrungen. Also abschließend kann wahrscheinlich keiner etwas dazu sagen und verschiedene native philosophische Kulturen werden verschieden darauf reagieren und es ist verschieden darauf reagiert worden, ob man nur nach Asien geht oder nach Afrika oder nach Lateinamerika. Aber dass sich dieser spannende Konflikt bereits in dem Werke Kant finden lässt und auch textuell belegen lässt, macht diesen Denker, der heute seinen 300. Geburtstag gefeiert hätte oder dieses Jahr seinen 300. Geburtstag gefeiert hätte, enorm aktuell. Aber eine abschließende Antwort kann man darauf natürlich nicht geben.
Was ist der leitende Gedanke oder die leitende Frage Ihrer Arbeitsgruppe Kant aus globaler Sicht?
Ja, die leitende Frage war es, zu sehen, wie die kantische Philosophie in außereuropäischen Kontexten rezipiert und weiterentwickelt wird und wurde und wie oder zu welchem Grade sie mit dem Kolonialismus verstrickt ist und auch, was Sie schon angesprochen haben, ob sie die Grundlage bereitstellt für postkoloniale philosophische Theorien, aber auch Rechtsformen. Das ist also der globale Gedanke oder die große Fragestellung hinter dieser Konferenz, auf der rund 32 Vorträge gehalten werden, Humboldt-Preisträger, Stipendiaten und Kant-Forscher aus aller Welt werden dort diskutieren letztlich, was uns Kant heute noch zu sagen hat. Aber speziell geht es eben um das Verhältnis Kant und Menschenrechte, Kant und Kolonialismus, Weltreligionen und auch Ostasien, das Verhältnis zu Kant zu Ostasien. Und dann immer der zweifache Blick. Zum einen, was hat Kant über diese Themen oder Regionen gesagt? Und wie ist die kantische Philosophie mit außereuropäischen philosophischen Traditionen vermengt, amalgamiert worden? Wie fand da eine Befruchtung statt in der einen oder anderen oder vielleicht hoffentlich in beide Richtungen?
Sven Bernecker über Kant global.